Vielen Dank für die nette Einführung. Ja, unsere Ministerin, die hat auch immer Probleme mit dem Namen. Die sagten immer Hochschule HT, na, die mit dem langen Namen. Also von daher. Ich habe mir ein Thema vorgenommen, dieses Mal, was mir irgendwie schon lange unter den Fingern brennt. Was passiert mit unseren Lehrveranstaltungen über die Jahre hinweg? Und habe da erstaunlich wenig in der Literatur auch irgendwie gefunden. Deswegen dachte ich, ich möchte es mal zum Thema machen und habe deswegen diesen Beitrag eingereicht. Ich möchte das aus zwei Sichten mal ein bisschen motivieren. Die erste Motivation ist eher so ein bisschen philosophisch angehaucht. Wenn wir unser Kerngeschäft angucken als Hochschulprofessoren, das ist einmal natürlich die Wissenschaft und auf der anderen Seite eben die Lehre. Und da bei der Wissenschaft, na, das ist jetzt nicht ganz so schön von dem Hochfahren mit den aufbauenden Folien, aber ja, bei der Wissenschaft habe ich mal Wikipedia, gut, ist nicht wissenschaftlich, aber Ziel jeder Erkenntnis ist die Wahrheit. Demgegenüber steht die Lehre und da kann man in Publikationen reingucken und finden eben so Dinge wie ein der Schlüsselfaktoren ist eben die effektive Interaktion zwischen dem Lehrenden und den Studierenden. Und wenn man sich das lang genug anguckt und ein bisschen drüber nachdenkt, dann sehe ich da zumindest ein gewisses Reibungsverhältnis. Weil auf der einen Seite suchen wir als Hochschulprofessoren mit allem, was wir wissenschaftlich machen, Dinge, die wahr sind, die auch noch in 10 Jahren gelten, in 20 Jahren gelten, in 30 Jahren gelten. Auf der anderen Seite hängt die Lehre, wo wir natürlich vielleicht als Hochschulprofessoren so denken, na, wenn ich meine Vorlesung mal einmal richtig so super ausgearbeitet habe, dass alle gut durchkommen, dass viele lernen das, was sie lernen sollen, dann kann ich die weiter so nutzen. Und demgegenüber steht eben hier unten, dass wir hier tatsächlich sehen, da sind Rahmenbedingungen drin, effektive Interaktion, da ändert sich immer eine Menge und das gibt zumindest ein gewisses Reibungsverhältnis, nicht unbedingt einen Widerspruch, aber das, wie wir als Wissenschaftler arbeiten, könnte vielleicht ein Problem auch sein, wenn wir genauso bezüglich unserer Lehrveranstaltung vorgehen. Das war so die Sicht, als ich so über meinen Folien saß, kam mir das irgendwann, steht nicht im Paper drin. Eine andere Motivation ist zum Beispiel ein Gespräch mit einem Kollegen, der zwischen Tür und Angel, der sagt, na, ein erfahrener Kollege, der schon lange seine Inhalte lehrt, meine Punkteverteilung in der Klausur sah immer so aus und ich weiß nicht, was mit meinen Studenten los ist. Das sieht jetzt nicht mehr so aus, sondern das sieht jetzt so aus. Das heißt, ich habe immer viel mehr richtig gute, aber auch viel mehr richtig schlechte. Also eine Kamelhöckerverteilung, die ich hier irgendwie bekomme. Und ja, das ist so für mich so ein Anzeichen. Das liegt an den Studenten. Aber dann müsste es ja in allen Vorlesungen so sein. Ist nicht in allen Vorlesungen so. Also hätte ich da mich hinstellen können, aber es war ein Gespräch zwischen Tür und Angel. Sagen können, na, vielleicht machst du irgendwas nicht richtig. Gut, wäre nicht die richtige Wortwahl gewesen, aber irgendwo passiert hier was. Weil das beobachten wir natürlich auch so immer öfter. Ich weiß nicht, wie ich das Ding dann wieder zentriert bekomme. Tatsächlich. Wo ist mein Cursor?
So. Gut.
Na gut. Genau. Die Ziele, die ich hier verfolge, sind ein, zumindest aus meiner Sicht, selten thematisiertes Problem mal in den Fokus zu rücken. Was man machen kann dagegen, gegen so ein, ich werde es ein weiteren degradierendes Vorlesung nennen, was man dagegen machen kann, möchte ich mit ein paar Beispielen illustrieren. Das sind keine Wahrheiten. Das ist auch nicht, dass ich denke, was ich mache, ist besonders toll, sondern ich möchte es nur zu einem Thema machen. Das ist das Wichtigste, eigentlich der erste Punkt. So ein bisschen bei Kollegen auch die Selbstreflexion erhöhen, sehe ich vielleicht selbst bei mir irgendwie sowas Ähnliches und im besten Fall unten empirische Forschung anregen, weil das habe ich natürlich nicht. Ich kann auf nichts wirklich hier mich berufen und kann sagen, das ist genau so. Gut, das heißt, wir gucken das Problem an, wir gucken an, wie erkennt man es, was kann man dagegen machen und fassen dann noch am Ende so ein bisschen zusammen. Gut, ja, ein paar Definitionen müssen sein, hat mein Doktorvater immer gesagt. Also frische Vorlesungen definiere ich hier mal als eine Vorlesung ist frisch, wenn, und das ist jetzt ein bisschen eine komische, weil es nicht inhaltlich ist, wenn die Begeisterung der Lehrperson für die Inhalte bei den Studenten auch ankommt. Studenten und Studentinnen. Und wenn, ja, wir sind in der Informatik, das heißt, alle Leute, die wir ausbilden, die müssen sich fortwährend weiterbilden. Das heißt, in 5, 6 Jahren ist die nächste Sprache auf jeden Fall dran. Wir sagen Studenten sogar, na, jedes Jahr eine neue Sprache lernen ist von Informatiker Pflicht. Das heißt, die müssen flexibel agieren, dann können sie eigentlich auch erwarten, dass die Leute, die vorne stehen, genauso flexibel mit dem Lehrinhalt, den sie rüberbringen wollen, umgehen. Das heißt, das würde ich in einer frischen Vorlesung auch erwarten. Gut, frische Vorlesung, aber das ist eigentlich alles jetzt nicht so überraschend. Kann man jetzt auch sagen, na gut, wenn ich Digitaltechnik lehre und ich mache das begeisternd, weil ich vom Typ her begeisternd bin, dann das Erste gilt auf jeden Fall. Hier in der Aktualität kann ich da nicht so viel reinbringen. Habe ich, indem ich immer aktuell auf die letzten Fußballergebnisse vom Wochenende eingehe, habe ich Aktualität mit drin, passt. Gut, jetzt sind wir aber in gewissen Rahmenbedingungen, ach, Sie machen das sehr schön, denen unterliegen wir hier. Und unsere Vorlesung ist ja nicht im luftleeren Raum, sondern ja, sie baut auf anderen Lehrveranstaltungen auf, sie baut letztendlich auf Schulwissen auf. All das ist einem Wandel unterworfen. Kollegen machen plötzlich auch mal was anderes in ihrer Vorlesung, wir kriegen es natürlich nicht mit. Die Studierenden, die haben auch ein gewisses Wissen, das beruht auf diesen anderen Lehrveranstaltungen, auf Schulwissen. Selbst wenn das hier passt, von der Lehrveranstaltung her hier hinten, kann ich mir nicht sicher sein, ob die das wirklich mitgenommen haben. All das sind Unsicherheitsfaktoren, zudem gibt es gesellschaftliche Tendenzen, dass Instant Messenger die Aufmerksamkeitsspanne der Studenten irgendwie bestimmen und man da irgendwie vielleicht auch anders denken muss und die Leute anders mitnehmen muss. Das heißt, ja, ich sage jetzt, eine Vorlesung degeneriert, wenn sich diese Rahmenbedingungen zum Beispiel ändern. Das wäre der erste Punkt hier und ich die nicht berücksichtige in meiner Lehrveranstaltung. Ferner, selbst wenn das nicht der Fall wäre, ich optimiere ja jahrelang. Das heißt, meine Erklärungen, die werden immer ein bisschen ausgereifter. Ich habe noch eine tollere Idee, wie ich irgendwie mit einem möglichst kleinen Beispiel was einführen kann. Die Lücken, wo ich selbst mit mir hadere oder selbst irgendwie über was stolpere, die werden immer kleiner und damit auch die Denklücken für die Studenten, die drin sitzen, sondern das wird immer perfekter vom Vortrag her und die lehnen sich zurück und sagen, boah, toll, habe ich alles verstanden, aber die Mitdenklücken, die sind einfach nicht mehr so da. Beziehungsweise, ja, die Begeisterung der Routine weicht. Na gut, Vorlesungen habe ich 20 Mal schon gehalten, nehme ich mir den Ordner, gehe rein und halte die eben einfach. Gut, das heißt, jetzt wird es ein bisschen, ja, Lehre unterliegt keinem Verschleiß, habe ich mal einfach so formuliert. Das, jetzt die einen, die grinsen schon so ein bisschen, weil sie wissen, wo es hingeht. Ja, das heißt, eine Vorlesung zu Grundlagen, die kann ich auch in 10 Jahren eigentlich noch halten. Logik, Algorithmen, Datenstrukturen passiert auch nicht ganz so viel bei den Grundlagen. Boolsche Schaltalgebra und so weiter. Auf der anderen Seite ist Lehre, die nicht ständig an die sich ändernde Umgebung angepasst wird, die altert. Und ja, die Fachleute, die grinsen jetzt natürlich schon. Das kommt uns bekannt vor, wir sind ja auch Informatiker. Das heißt, wenn ich Lehre streiche, habe ich genau die Sätze aus dem Lehrbuch von Balzert rausgenommen, Software durch Lehre ersetzt. Und das ist jetzt so meine Sicht im Weiteren auch in dem Vortrag, dass ich quasi die Sicht des Informatikers auf dieses Problem mal einfach werfe. Und letztendlich, was Softeres als eine Lehrveranstaltung, als eine Vorlesung gibt es eigentlich? Also irgendwo mal gucken, ob das funktioniert im Weiteren. Gut, das zur Motivation, zum Problem selbst. Kommen wir zu den Metriken. Wie erkenne ich, dass meine Vorlesung schlechter wird? Ja, habe ich nichts richtig anzubieten. Eine Vorlesung, eingeschränkt nutzbare Metriken. Ich kann Durchschnittsnoten natürlich angucken. Ja gut, die sind überdeckt durch vieles. Vielleicht sind meine Aufgaben mal einfacher ausgefallen. Oder ich habe was nicht so gut erklärt. Oder die Studenten hatten, ja, wann ist die Prüfung überhaupt angesetzt? Hatten die direkt davor eine andere schwierige Prüfung und bereiten sich viel schlechter vor. Vielleicht eine Verteilung der Noten, Kamelhöcker hatten wir vorher. Vielleicht ist das eine gute Metrik, ich weiß es nicht. Wir können die Lehrevaluation angucken. Das ist für mich immer mehr so ein Wohlfühlindikator. Ja, die verschiedenen Bereiche, die dort abgedeckt werden, die sind nicht wirklich so auseinanderhaltbar. Ein anderes wäre gerade der aktiven Beteiligung, man spürt es ja, also ist das mehr oder weniger die Aussage. Ich merke ja, kommt es noch an, denken die Leute mit in den Übungen, wie sitzen sie da drin. Aber ja, sind es wirklich Verständnisprobleme oder ist es ein begeistertes Mitdenken, wenn sie sich stark beteiligen oder nicht beteiligen? Und im Weiteren werde ich hier nur kurz immer auf die Lehrevaluation eingehen, wenn ich auf meine Beispiele eingehe, weil ich eben einfach keine passende Metrik habe. Vielleicht kommt die irgendwann mal noch. Gut, ich möchte auf zwei Lehrveranstaltungen, ich gehe insgesamt auf drei ein, auf zwei möchte ich hier bei den Metriken eingehen. Das eine wäre meine Spezialveranstaltung bei den Mastern, die evolutionären Algorithmen. Und ja, die halte ich seit etwa 2000, 2001 oder so, immer regelmäßig. Und die hat sich doch stark abgenutzt, zumindest in meiner Wahrnehmung. Das sieht man jetzt nicht ganz so deutlich. Am ehesten bei diesem Punkt Lehrveranstaltung fördert Interesse am Thema. Ja, da haben 2009 noch zwei Drittel gesagt, super, geht nicht besser. Drei Jahre später flacht es so deutlich doch aus. Viel habe ich eigentlich nicht geändert in der Zeit. Man kann jetzt natürlich sagen, na, das N ist viel größer hier. Aber gut, lassen wir das mal einfach hinten rein. Also für mich war auch, dass eben noch andere Faktoren ankamen, dass irgendwie kommt es nicht mehr so gut an, irgendwie bin ich nicht mehr so gut in dieser Lehrveranstaltung. Ich habe es auch noch einmal gehalten und habe eine lange Pause gemacht. Zweites Beispiel, Softwaretechnik, eine Veranstaltung, die bei mir jetzt nie so degradierend war. Das sieht man hier auch na, irgendwie... das ist mal immer gut, besser oder schlechter. Hier ist es dann mal sehr gut ausgefallen. Ja, vielleicht habe ich jetzt endlich meinen Weg gefunden und ich mache 20 Jahre es genauso. Nein, mache ich natürlich nicht, weil das den Titel eigentlich oder meinen Intent hier auf den Kopf stellen würde. Gut, ich gehe gleich darauf ein, warum das so ist. Also warum degradiert hier nichts und warum degradiert in meiner anderen Lehrveranstaltung? Gut, Maßnahmen. Jetzt... wenn wir schon bei der Software waren, ich habe den Herrn Balzer nicht ohne Sinn und Zweck vorhin zitiert. Wie pflegen wir Software? Das ist so der Gedanke, mit dem ich jetzt mal rangegangen bin, um das hier irgendwie mal in Worte zu fassen, was mich beschäftigt. Und da kann man zum Beispiel in eine Veröffentlichung von Ludewig und Opferkuch reingucken. Der unterscheidet Software. Der unterscheidet Reengineering und eben die Softwarewartung. Ist glaube ich nicht Kanon so, dass man das tatsächlich so macht, aber die Wartung ist für ihn eine Änderung, die eine inhaltliche Modifikation bewirkt. Etwas, was auch nicht wirklich vorhergesehen werden kann. Während das Reengineering eigentlich eine Änderung ist, die vorhergesehen werden kann. Ich deute das so ein bisschen um. Die Wartung wäre bei mir natürlich Fehler entfernen, sind immer mal welche drin. Auch eine frische eigene Auseinandersetzung, aktuelle Beispiele reinnehmen, was man in einer neuen Programmiersprache umsetzen. Und das entsprechend dann mit berücksichtigen, also sich wirklich mal selbst wieder damit auseinandersetzen, nicht nur den Ordner greifen, der da so steht. Aktuelle Forschungsergebnisse berücksichtigen, versuchen wir immer, ist bei Grundlagenlehrveranstaltungen nicht ganz so einfach. Und auch mal einen Standardlehrstoff in Frage stellen. Wir lernen jetzt immer Quicksort ist toll, Quicksort ist asymptotisch im Durchschnitt am schnellsten. Aber warum ist überall in den Frameworks TimSort jetzt drin? Was ist eigentlich TimSort? Auch sowas mal einfach zum Thema zu machen. Zum Beispiel, was habe ich gemacht? Bei evolutionären Algorithmen habe ich für den letzten Sommer alles in Go neu programmiert. Kam dann sehr gut an, auch weil es eine einfache, neue, hippe Sprache ist. Und das in der Vorlesung auch komplett neu benutzt. Dadurch hat sich der Fokus komplett verschoben, weil ich plötzlich viel stärker Programmiercode orientiert in meiner Vorlesung bin. Das war eigentlich die große Veränderung, die hier mit reinkam. Und es hat ferner bewirkt, die studentischen Projekte wurden besser. Wo die eine Zeit lang immer gesagt haben, so, oh Gott, bis ich das programmiert habe, und dann einfach mal zu zeigen, es ist doch gar nicht schwer. Hier 40 Zeilen Quelltext und der eine Algorithmus ist implementiert. Das hat vorher so ein bisschen gefehlt. Die andere Maßnahmen jetzt dieser einfachen Wartung habe ich in der Softwaretechnik, weil ich mit dieser Vorlesung nie zufrieden war, ständig gehabt. Deswegen degradierte die auch nicht in diesen, wenn wir die Lehrevaluation angucken. Ich habe eine beständige Weiterentwicklung, zum Teil extern getriggert, vom Wasserfall zu agiler Entwicklung. Ich habe mal formale Spezifikationen mit Z gemacht, ist inzwischen Object-Constrained Language gewichen. Ich hatte mal Petri-Netze drin, dann mal mehr UML von dem, mehr UML vom anderen. Das verschiebt sich immer so ein bisschen, weil ich immer unzufrieden bin mit dieser Lehrveranstaltung. Deswegen ist die natürlich auch ständig irgendwie einem Wechsel unterworfen. Ja, ich habe mal wolkig abstrakt nach Somerville versucht, war viel zu abstrakt, mehr Code reingebracht mit Pattern und Refactoring und so weiter. Das heißt, so eine Lehrveranstaltung, die eigentlich zu viel umfasst, wo ich nicht richtig weiß, auf was will ich mich konzentrieren, da fällt es relativ leicht, die am Leben zu halten. Gut, anderer Teil der Vorlesungspflege wäre jetzt das Reengineering, das sind hier strukturverändernde Maßnahmen. Bei der Software, welche, die man eigentlich hätte vorhersehen können, habe ich jetzt hier nicht so rein in Form reingepackt. Was ist es hier? Es ist bei den Vorlesungen zum Beispiel eine Umstellung der Reihenfolge. Damit kann man Ziele verfolgen. Ich möchte ein Vorwissen besser anknüpfen. Ich möchte Inhalte, die ich vermittle, anders verknüpfen. Vielleicht mehr einen Fokus auf Konzepte auch legen oder einen Fokus mehr auf einen Standardalgorithmus legen. Und oft eben auch, um anschließende Wartungsmaßnahmen durchzuführen. Ich konnte jetzt nicht einfach in meine Vorlesung in evolutionäre Algorithmen meine Go-Programme reinbringen, weil es einfach ins Konzept gar nicht reingepasst hat. Das heißt, ich musste erst den Schritt machen und sagen, na, ich baue das alles irgendwie um und ich zeige es auch gleich, wie das aussah, um hier eben bei dem Punkt anzukommen, wo die Sachen überhaupt dann in die Vorlesung reinpassen können. Das können natürlich auch didaktisch tiefgreifende Maßnahmen sein. Wenn ich Flipped Classroom mache, dann verändere ich meine Struktur natürlich auch ganz grundlegend oder eben andere Dinge. Gut, das war die evolutionäre Algorithmen. Links sehen wir die alte Vorlesung, wie sie 2014 noch abgehalten wurde. Ich mache erst die Konzepte, dann kommen Standardalgorithmen. Ist auch in meinem Buch dazu, habe ich das genauso gemacht und natürlich mich immer stärker darauf irgendwie konzentriert. Und irgendwie hat es nach einer Zeit nicht mehr funktioniert. Dann habe ich gesagt, gut, ich breche das jetzt alles auf. Und habe hier oben im Wesentlichen, nicht, dass das jetzt eine besonders tolle Idee war, aber es ist einfach ein Beispiel dafür, was man machen kann. Ich habe die Konzepte und die Standardalgorithmen quasi hier miteinander irgendwie verschränkt. Das heißt, es wird immer nur das Konzept eingeführt, was im nächsten Standardalgorithmus gebraucht wird. Und dadurch, meine Hoffnung, kann das besser sacken und sich vertiefen. Dasselbe habe ich auch hier unten gemacht, spezielle Anforderungen. Und Fallstudien, auch die habe ich, die blauen und die roten Pfeile, hier entsprechend verschränkt, um besser aufeinander Bezug nehmen zu können. Also eigentlich gar nicht so aufregendes, aber das Ergebnis in der Lehrevaluation war, dass ich nicht überinterpretieren, aber ich bin wieder hier links angekommen. Also da, wo ich schon mal war in der Wahrnehmung der Studenten, auch wieder mit n=12 zufällig hier, kam ich dann auch tatsächlich im letzten Wintersemester dort an. Ein anderes Beispiel, kurz vor Ende. Algorithmen-Datenstrukturen. Da habe ich auch mehrere solche Veränderungen vorgenommen, ohne mir dessen wirklich bewusst zu sein, dass ich Vorlesungspflege betreibe. Das eine war, dass ich früher nach Lehrbuch vorgegangen bin, also Kornen, das Lehrbuch, mehr oder weniger das so strukturiert hatte, meine Sachen rausgegriffen habe. Da haben wir irgendwann gesagt, na, wir machen einen didaktischen Ansatz. Das heißt, wir haben bestimmte Themen, die setzen wir und die besuchen wir immer wieder und bringen immer wieder neue Ideen mit rein. Das war eine didaktisch motivierte Herangehensweise, die sehr viel geändert hat, auch wenn es auf den ersten Augenblick nicht ganz so aussieht. Auch hier taucht die Weite kaum für dynamisches Programmieren und so weiter auf, wie wir es im Standardlehrbuch natürlich auch hätten. Da hatte ich aber auch dann irgendwann das Gefühl, es funktioniert nicht mehr so gut, und habe ich vor allem hier unten eben Dinge geändert, führe die Probleme nicht alle am Anfang ein, sondern verschränke auch hier Probleme mit Grundlagen, auch in dieser Lehrveranstaltung. Da gibt es keine Evaluation dazu, ich komme zu meinem Fazit. Ja, was sollte die Take-Home-Message eigentlich sein? Ich denke, so degenerierende Lehrveranstaltungen sind für alle, die Lehre machen, ein gewisses Problem. Wir können es einfach nicht vermeiden. Was für mich funktioniert hat, hier ist tatsächlich mal diese Analogie Lehrveranstaltung Software anzugucken und zu gucken, was machen da andere, was mache ich, und dann herauszufinden, na, eigentlich mache ich die Dinge, die dort beschrieben sind. Aber das führt uns natürlich noch weiter, komme ich auf der nächsten Folie gleich drauf. Wir können da jetzt inhaltlich eigentlich weiter gucken und überlegen, na, was kann man vielleicht noch machen. Gut, und es gibt ein breites Spektrum an möglichen Maßnahmen. Und ich denke, ich kratze da nur an einem Eisberg. Also wie gesagt, das ist nichts Aufregendes eigentlich, was ich jetzt inhaltlich gemacht habe. Dann möchte ich zum Abschluss noch zwei Wünsche quasi formulieren. Ja, so ein bisschen ist das ein Tabuthema. Ich habe es mit meinen Kollegen zwischen Tür und Angel auch nicht angesprochen. Vielleicht selbst, wenn man in einer entspannteren Situation gewesen wäre, man redet da nicht so sehr drüber. Und eigentlich müssen wir zu einer kollegialen Beratung kommen, weil wir haben alle dieselben Probleme und wir müssen darüber reden. Ist jetzt hier nicht so schwer, weil die hierher kommen, die wollen drüber reden, die wollen mehr wissen, aber insgesamt sehe ich da ein gewisses Problem. Das heißt, kurzfristig tragen Sie mal die Idee einfach weiter, den Gedanken. Langfristig wäre es schön, wenn wir solche Ideen eigentlich aus, ja, wenn ich sowas anspreche, wie mach doch mal so oder überleg doch mal, ja, man ist sofort Hochschuldidaktik, Stuhlkreis, sofort Gesellschaftswissenschaften und ja, die Kollegen machen zu. Und da müssen wir irgendwie rauskommen. Sondern es muss einfach Bestandteil auch unserer Lehrkultur werden. Ein bisschen weiter noch gedacht, inhaltlich. Ich wünsche mir eine empirische Fundierung. Die will ich nicht selbst machen, also nehmen Sie es mit. Ja, Maßnahmenkatalog könnte man viel besser machen, als ich es jetzt aufgeschrieben habe. Irgendeine Pattern-Sammlung, Best-Practice-Sammlung, wie auch immer. Ja, die Software-Analogie, wenn die funktioniert, gucken wir doch mal auf andere Dinge. Was machen wir dort alles? Wir haben Migration, wir haben Plugin-Konzepte, wir haben Werkzeugunterstützung, wir machen Requirements-Engineering, Metriken, Change- and Configuration-Management und. Was bedeutet das, wenn wir es übertragen? Und als ich das geschrieben habe, das war ja vor 2 Tagen bei der Vorbereitung dieser Folien, habe ich gesagt, ja, vielleicht ist irgendwie sowas wie völlig unausgegoren Information Engineering plus eine pädagogisch-didaktische Komponente. Vielleicht ist das, wo ich eigentlich gerne hin wollte. Gut, damit wäre ich fertig. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich stehe für Fragen zur Verfügung.